Es geht heute Morgen nicht weiter, wie letztes Mal angekündigt, mit Hiob. Das wollte der Klaus dann jetzt doch selber fertig machen. Deswegen gibt es heute Morgen ein anderes Thema. Ich möchte noch kurz beten. Stehen wir noch mal kurz auf dazu. Herr Jesus, du sagst, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Herr, und so wollen wir es halten und so wollen wir auf dein Wort vertrauen, mehr als auf alles andere. Herr, und wir wissen, dass dein Wort trägt. Wir haben es so oft erlebt. Herr, und weil dein Wort trägt, wollen wir es hören. Hilf uns, dass wir wirklich offene Herzen haben, dass wir es verstehen, begreifen für unser eigenes Leben. In Jesu Namen. Amen. In der Natur können wir drei Arten von Pflanzen unterscheiden. Da gibt es einmal die, welche blühen, aber keine Frucht tragen. Und dann gibt es solche, die wo sowohl durch ihre Blüten als auch durch ihre Früchte auffallen, wie zum Beispiel der Pfirsich. Und als drittes gibt es noch solche Pflanzen, die haben ganz unscheinbare Blüten, aber wir Menschen schätzen sie trotzdem wegen ihrer Frucht. Und unter diese letzte Art fällt der Weinstock. Und gerade dieser Art misst Gott offensichtlich große Bedeutung bei. Der Weinstock trägt nicht groß seine Blüten zur Schau. Und von daher ist es einleuchtend, dass die Bibel unser geistliches Leben von uns Christen oft mit dem Leben am Weinstock vergleicht. Gott will Früchte sehen in unserem Leben und keine Show. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wie wird mein Leben fruchtbar für Gott? Der Text steht in Johannes 15, dort spricht Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann in Vers 4 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist das Bild, das Jesus uns vorstellt. Aber damit wir dieses Bild vom Neuen Testament besser verstehen, ist es vielleicht gut, zuerst einmal ins Alte Testament zu schauen. In Jesaja Kapitel 5. Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, dass ich es nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauern einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden und Dornen und Disteln sollen über ihn wuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Und er hoffte auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Ich denke, dieses Bild ist klar. Der Vater ist der Weingärtner, Gott ist der Weingärtner. Das Gebiet Israel, das Land Israel, das ist der Weinberg. Und das Volk ist der Weinstock. Gott pflanzte diesen Weinstock in das Land Israel, in dieses Gebiet und pflegte ihn, aber der Weinstock brachte keine gute Frucht. Die Früchte werden beschrieben, er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch, er hoffte auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Und Gott zeigte viel Geduld mit seinem Weinstock, aber irgendwann war das Maß der Bosheit voll. Die Babylonier überfallen Juda und führen das Volk in die Gefangenschaft. Der Weinberg ist geplündert und zerstört. Und jetzt vergehen hunderte von Jahren und es ist keine Rede mehr vom Weinstock. Und jetzt vergehen hunderte von Jahren und Jesus kommt und da plötzlich taucht im Neuen Testament wieder das Bild von dem Weinstock auf. Aber etwas, wenn wir dieses Bild vom Weinstock im Neuen Testament lesen, etwas hat sich entscheidend geändert. Nicht mehr Israel wird jetzt als Weinstock bezeichnet, sondern ein einzelner Mann sagt von sich, ich bin der wahre Weinstock. Gottes Sohn verlässt den Vater im Himmel und er selbst lässt sich in den Weinberg hineinpflanzen in Israel, um endlich für seinen Vater die ersehnten Früchte zu bringen. Er ist das Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und viel Frucht bringt. Und jetzt gehe ich zu Johannes 15. Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner, wir die Gemeinde, alle die an Jesus glauben, sind Reben an diesem Weinstock. Und das Ziel Gottes mit einem jeden von uns ist, so wie es Vers 2 sagt, mehr Frucht oder wie es im Vers 5 heißt, viel Frucht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass sich manche Gläubige darüber überhaupt keine Gedanken machen. Dass sie sich denken, ja, ich bin Christ, ich bin bekehrt, ich komme in den Himmel. Das andere ist mir mehr oder weniger wurscht. In Vers 16 im gleichen Kapitel sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wenn jemand sowas sagt, dann muss sofort eine Frage kommen. Wenn ich zum Tom sage, Tom, ich habe dich erwählt, dann wird der Tom als Nächstes sagen, ja, wozu hast du mich erwählt? Wozu? Und Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du erwählt bist, dann bist du dazu erwählt, dass du Frucht bringst. Und die Frage ist, um welche Frucht geht's denn eigentlich? Welche Frucht möchte Gott in deinem Leben sehen? Und da gehe ich jetzt zu einem Vers, der ganz ähnlich anfängt, in Römer 8, Vers 29. Da sagt der Apostel Paulus, denn die er auserwählt hat, die Jesus auserwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Welche Frage muss sofort kommen? Wozu? Wozu hat er sie auserwählt? Wozu hat er sie vorherbestimmt? Denn die er auserwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleichgestaltet werden sollen dem Bild seines Sohnes. Also wenn Gott an Frucht denkt, dann denkt er zuerst an das Bild seines Sohnes. Wenn Gott bei dir über Frucht nachdenkt, dann fragt er sich, ob er in dir das Bild den Charakter seines Sohnes sieht. Wir haben oft so die Vorstellung als Christen, wenn wir mal vor Gott, vor dem Thron Gottes stehen, gell, dann holen wir unser weißes Blatt Papier raus, sind alle unsere Leistungen toll aufgeschrieben und dann stehen wir dort und wir fangen an aufzuzählen, was wir alles geleistet haben. War jeden Sonntag im Gottesdienst, habe regelmäßig meinen Zehnten gegeben, habe so und so viele Flyer verteilt, so und so viele Menschen bekehrt, habe 123 Bibelstunden gehalten, 93 Predigten. Das alles ist schön und gut, aber das interessiert Gott in diesem Moment in erster Linie mal nicht so. Er fragt, trägst du das Bild meines Sohnes? Er will nicht deine Leistungen, sondern er holt einen Spiegel raus, hält den Spiegel vor deine Nase und fragt, trägst du das Bild meines Sohnes? Oder trägst du nur fromme Blüten zur Schau? Es geht nicht in erster Linie um deine Leistung, sondern um deinen Charakter. Du wirst nicht in erster Linie gefragt nach deinem Tun, sondern nach deinem Sein, wer du bist. Und deswegen ist es ganz logisch, wenn der Paulus im Galaterbrief anfängt, er sagt, wir brauchen Früchte des Geistes. Und also erzählt er auf, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht machen. Ich kann nicht Selbstbeherrschung machen. Aber Selbstbeherrschung kann wachsen. Und um diese Früchte geht es. Und jetzt geht es um die Frage, wie wird denn mein Leben fruchtbar für Gott? Wie wachsen denn diese Früchte in meinem Leben? Wie bringen wir es fertig, dass unser Leben was bringt von diesen Dingen? Jetzt lese ich nochmal den ganzen Text in Johannes Kapitel 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie wird mein Leben fruchtbar für Gott? Zwei Stichwörter aus diesem Text fallen mir auf. Das eine Stichwort heißt bleiben und das zweite heißt reinigen. Und ich möchte mich jetzt auch nur auf diese zwei Stichworte beschränken. Bleiben und reinigen. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleiben am Weinstock, Jesus ist der Weinstock. Dieses Bleiben spricht von einer engen Verbindung. Da, wo ich aufgewachsen bin, in meinem Elternhaus in Waldhausen, da haben wir einen großen Obstgarten mit vielen Apfelbäumen. Und diese Bäume, diese Apfelbäume, das war der große Stolz meines Opas. Und entsprechend war es dann so, wenn wir als Kinder, mein Bruder und ich, der Bernhard, wenn wir uns aufgemacht haben, Fußball, um dort in diesem Obstgarten zu spielen, da fühlte sich der Großvater immer sehr, sehr verunsichert. Und da kam der erhobene Zeigefinger und ich sehe einen Ball in den Baum fliegen. Und entsprechend vorsichtig haben wir natürlich dann gespielt, aber irgendwie drosch ich dann wieder Wolle in den Ball und der ging voll in den schönsten Baum. Und dann war nicht nur ein ganz großer Zweig geknickt, sondern dann waren wir Brüder auch geknickt. Aber der Zweig, da waren schon ganz viele kleine Äpfel dran, hing schlapp herunter. Mein Bruder hatte dann die grandiose Idee, wir holen einen Bindfaden und dann binden wir den Ast wieder ganz fest, sodass man es einfach gar nicht merkt. Gesagt, getan, und siehe da, der Ast stand wieder so schön da wie zuvor. Aber nicht lang, gell? Am nächsten Tag hingen die Blätter von diesem Ast irgendwie ganz schlapp runter und wieder ein paar Tage drauf fielen von diesem Ast die ganzen Äpfel ab. Der Bindfaden allein hat es irgendwie nicht gemacht. Und ich glaube, es gibt heute so viele Bindfadenchristen. Die sind in der Gemeinde, nur angebunden mit dem Faden der Tradition oder mit dem Faden der Freundschaft, weil auch Freunde da sind, aber das nützt nichts, das reicht nie aus zum Fruchtbringen. Die Bibel sagt, wir müssen in Christus sein. Nur mitschwimmen in der Gemeinschaft, weil es Tradition ist, das reicht nicht. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun, in geistlicher Hinsicht. Nichts bedeutet nichts. Und es würde mich wirklich interessieren, wie viel in unseren Gemeinden läuft, was aus eigener Kraft geschieht, wo Gott das eigentlich für nichts achtet und wir merken es gar nicht. Nach außen hin vielleicht einen schönen, frommen Anstrich, aber keine Frucht. Nächsten Sonntag ist wieder VfB, viel frommer Betrieb. Ohne Christus bin ich nichts und ohne Christus habe ich nichts. Und ich denke, nicht umsonst gebraucht die Bibel ausgerechnet das Beispiel vom Weinstock. Ein Weinstock hat außer seiner Frucht nichts zu bieten. Er hat keine Blütenpracht und auch sein Holz kann man zu nichts gebrauchen. Der Hesekiel sagt, auch in Kapitel 15, Menschensohn, was hat das Holz des Weinstocks voraus vor allen anderen Hölzern, die sich unter den Bäumen des Waldes befindet? Nimmt man etwa Holz vom Weinstock, um es zu einer Arbeit zu verwenden? Nimmt man etwa davon einen Pflock, um irgendein Gerät daran zu hängen? Sieh, man wirft es ins Feuer, damit es verbrennt. Und wenn das Feuer seine beiden Enden verzehrt hat, scheinbar brennt es nicht einmal gescheit, und es in der Mitte angebrannt ist, taugt es dann noch zur Verarbeitung? Siehe, als es noch unversehrt war, konnte man nichts daraus machen. Wenn es nun vom Feuer verzehrt und versenkt ist, kann es erst recht nicht mehr verarbeitet werden. Mit dem Holz abgetrennt vom Weinstock, damit kannst du nicht einmal einen vernünftigen Knüppel machen. Getrennt von Jesus hat unser Leben keinen Sinn. Und im Grunde genommen ist alles, was wir ohne Jesus machen, ist im Grunde genommen falsch. Der William MacDonald, der berichtet einmal von der Zeit, wo er in der Navy war, und zwar in der Zeit des Krieges. Und dort war er in Alaska stationiert und verantwortlich für die Transportflüge. Und gerade dort in Alaska, in Oakland, wo er war, da hatten sie immer enorme Schwierigkeiten mit Bodennebel. Oft war die ganze Landebahn so mit Nebel bedeckt, dass die Flugzeuge, die Transporter einfach nicht landen konnten. Und dann sind die in der Luft so lange Kreise geflogen, immer wieder und immer, bis der Sprit ausging. Dann haben sie noch kurz goodbye gefunkt und sind abgestürzt. Und so sagt er, haben sie in der Zeit im Krieg im Transportwesen mehr Flugzeuge verloren als im Kriegseinsatz. Und dann haben sie später rumexperimentiert und haben versucht, mit Computern die Flugzeuge auf die Landebahn zu steuern. Und der Computer brachte das Flugzeug in eine Linie mit der Landebahn und dann bekam der Pilot die Durchsage, Hände weg vom Steuerknüppel, und sie brachten das Flugzeug sicher auf den Boden. Und dann sagt er, nur einmal ist noch ein Flugzeug abgestürzt. Was denkt ihr, was der Grund war? Der Pilot nahm seine Hände nicht vom Steuerknüppel. Er wollte selber lenken. Er dachte, er müsse sich selber mehr vertrauen als dem Computer. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Deswegen bleibt in mir. Wie viel Vertrauen hast du in Jesus? Wie viel Vertrauen hast du noch in dich selbst? Wer hat dein Leben in der Hand? Wer macht deine Lebenspläne? Wer steuert deine Berufsziele? Wer hat den Steuerknüppel deines Lebens in der Hand? Ich habe mal in Bezug auf den Text in Johannes 15 eine Frage gelesen. Und die Frage lautet, hat das Bleiben in Jesus, hat es mehr zu tun mit Glauben oder mit Lieben? Ich habe die Antwort nicht recht verstanden, die Frage gar nicht so richtig verstanden, aber ich finde sie trotzdem interessant. Hat das Bleiben in Jesus mehr zu tun mit Glauben oder mit Lieben? Und ich denke, die Antwort ist klar. Bleiben in Jesus hängt eng zusammen mit Glauben und Vertrauen. Glauben und Vertrauen auf den Herrn Jesus, das bedeutet bleiben. Aber die Frucht, die daraus entsteht, aus diesem Bleiben, ist Liebe. Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut und so weiter. Wie können diese Früchte wachsen in unserem Leben? Diese Dinge können wir nicht einfach machen, aber sie werden wachsen, wenn wir in der engen Verbindung mit Jesus bleiben. Ich bin überzeugt, je stärker du in der Verbindung, im Vertrauen, im Glauben zu Jesus lebst, umso mehr wird sich das zeigen in einem Leben der Liebe. Nur wenn ich nicht mehr aus mir selbst herauslebe, sondern aus Christus, nicht mehr aus meinem Ego, sondern aus Jesus. Wenn ich mein Selbstvertrauen aufgebe und es ganz Jesus überlasse. Bleiben in Jesus bedeutet, dass ich mein Vertrauen, dass ich mein Leben ganz ihm ausliefere. Ich möchte kurz zwei Dinge anreißen, es sind ganz einfache, die wir immer wieder hören. Aber was bedeutet Bleiben in Jesus praktisch? Mit den Kindern haben wir auf dem Zeltlager das Lied gesungen, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und genau das sind wieder die zwei Hauptpunkte. Lies die Bibel, bet jeden Tag. In Jesus bleiben zeigt sich darin, dass ich in der Bibel zu Hause bin. Dass ich dem Wort Gottes mehr vertraue als meinen Gedanken, als meinem Verstand. Dass mein Verstand mir zwar sagt, na schon so nicht, aber die Bibel sagt doch, dass ich mich dann dafür entscheide, dieses Wort trägt besser als mein eigenes Gefühl oder als mein Verstand. Hingabe an das lebendige Wort, das ist Jesus, bedeutet immer zugleich Hingabe an das geschriebene Wort. Das sagt ganz eindeutig Vers 7. In Vers 7 sagt Jesus, wer in mir bleibt, und wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt doch, wenn ihr in mir bleibt, das bedeutet, dass ihr in meinem Wort bleibt. Beides ist identisch. In Jesus bleiben bedeutet in seinem Wort bleiben. Und wenn mir einer sagt, ja, ich liebe Jesus, und er sagt gleichzeitig, aber Gottes Wort ist mir nicht so wichtig, dann ist da was faul. Ich habe schon einige gehört, die zu mir sagten, die es mit der Bibel nicht so haben, die sagen, ich möchte einfach nur ein kindliches Vertrauen zu Jesus bewahren. Aber mit der Bibel möchte ich mich gar nicht so tief beschäftigen. Das geht nicht zusammen. Vertrauen in Jesus bedeutet Vertrauen in Gottes Wort. Dann muss ich wissen, was sagt Gottes Wort? Worin muss ich mein Vertrauen legen? Und dann muss ich dann wieder die Frage stellen, wofür bringst du mehr Zeit, vor der Glotze oder in der Bibel? Wie wichtig zeigt sich das da praktisch in deinem Leben? Und das Zweite ist, das Bleiben in Jesus zeigt sich in meinem Gebet. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Und auch das sehen wir im Vers 7, gell? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also erst das Wort, so werdet ihr bitten. So werdet ihr bitten, was ihr wollt. Das Bleiben in Jesus zeigt sich in meinem Gebet. Welchen Stellenwert hat das Gebet in deinem Leben? Wenn die Frage auch so abgedroschen ist, wir müssen sie uns immer wieder stellen. Welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem Leben? Es fällt mir so leicht, eine Stunde in irgendeiner Quatschillustrierten zu lesen oder eine Stunde am Telefon zu hängen, aber ich schaff's nicht, eine Stunde zu beten. Und ich glaube, ich schaffe es deswegen nicht, weil es so wichtig ist. Und weil mich der Teufel davon abhalten möchte, das Wichtige zu tun. Einer hat mal gesagt, ich messe meine Wirksamkeit im Reich Gottes daran, wie viel ich für andere bete und wie viel andere für mich beten. Das ist interessant, gell? Ich messe meine Wirksamkeit im Reich Gottes daran, wie viel ich für andere beten und wie viel andere für mich beten. Und da kann es sein, dass eine arme alte Frau, die im Bett gebunden ist, die Gemeinde gar nicht mehr besuchen kann, dass die für die Gemeinde mehr bewirkt als der Pastor oder irgendein Gemeindeleiter, der ständig in der Hetze ist. Es gibt immer Unzufriedene in der Gemeinde, die über die Gemeinde jammern, über dieses und jenes. Und da bin ich immer eher dabei, dass ich erstmal fragen möchte, du, wie viel warst du denn bis jetzt bereit, dafür zu beten? Wenn du so viel beten würdest für die Sache, wie viel du darüber jammerst, ich denke, dann wäre die Sache schon längst anders. Das Bleiben in Jesus zeigt sich im Vertrauen. Dieses Vertrauen zeigt sich, dass ich in Gottes Wort lebe und dass ich in der Verbindung mit Gott stehe im Gebet. Wie wird mein Leben fruchtbar für Gott? Bleiben in Christus, das war das eine in diesem Text. Das zweite steht in Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und das zweite Stichwort ist Erdulden oder Reinigung. Erdulden der Reinigung. Das erste, bleibe im Herrn, bleibe in Jesus. Das zweite, erdulde die Reinigung. Ein guter Weingärtner geht her und eigentlich müsste der Vater von Martin hier oben stehen, weil der es viel besser erklären kann. Und wenn ich was Falsches sage, dürfen Sie mich gern korrigieren. Ein guter Weingärtner geht her und reinigt die Reben. Und dieses Reinigen meint wahrscheinlich nichts anderes als Beschneiden. Die toten Teile schneidet er weg, aber auch gesunde Reben, gesunde Triebe, die schon Frucht bringen, die beschneidet er auch. Und das können wir oft nicht so verstehen. Er schneidet gesunde Triebe weg, damit nicht der ganze Lebenssaft des Weinstocks in die Triebe geht, sondern in die Früchte, damit die Früchte größer werden. Gott lässt uns nicht einfach wachsen ins Uferlose, sondern er beschneidet uns. Und das ist im Prinzip nichts anderes als Pflege und Erziehung. Aber eine ganz andere Erziehung, wie wir Menschen oft praktizieren. Gell? Ich kenne eine Familie in Passau, mit denen habe ich eine Zeit lang zusammengelebt. Und die haben sich vorgenommen, ihre Kinder in keiner Weise zu beschneiden. Also sie wollten, dass sich ihre Kinder ganz frei entwickeln. Keinen Beschnitt. Und wenn die Lust hatten, um 12 Uhr nachts aufzustehen, ins Wohnzimmer zu gehen, um dort zu spielen, dann durften sie das tun. Aber wisst ihr, was ich mir bei diesen drei Jungs oft gedacht habe? Ich habe die beobachtet und habe mir gedacht, das ist der totale Wildwuchs. Es waren vielleicht ein paar Früchtchen, aber Frucht wird das nie und nimmer. Gott, der Weingärtner, muss uns beschneiden und das tut manchmal weh. Und da werden manchmal unsere eigenen Wünsche beschnitten. Da werden manchmal unsere eigenen Pläne durchkreuzt. Da stellt uns der Herr Menschen in den Weg, mit denen wir einfach nicht zurechtkommen. Das können deine Nachbarn sein. Und vielleicht gebraucht Gott deine Nachbarn, um dich zu beschneiden. Und ich denke mir manchmal, auch Herr, wenn ich in meinem Leben doch mehr erkennen würde, was ich so alles als Last und Frust empfinde, wo du aber in Wirklichkeit als Weingärtner dahinter stehst und mich beschneidest. Nur, dass ich es halt nicht erkennen kann. Und wo er mich beschneidet, und zwar aus Liebe, damit ich Frucht bringe und noch mehr Frucht bringe. Wir fragen zuerst immer so, warum tut Gott das jetzt? Warum lässt Gott das jetzt in meinem Leben zu? Warum das auch noch? Aber vielleicht müssen wir lernen, den Blick noch ein bisschen weiter nach vorne zu richten und zu fragen, auf welche Frucht zielt dieses Leiden hin? Was will Gott in mir wachsen sehen? Gott beschneidet uns mit dem Ziel, dass unsere Verbindung zum Weinstock tiefer wird, dass der Lebenssaft vom Weinstock noch stärker in die Früchte geht. Und da müssen wir uns vom Herrn Weisheit schenken lassen, weil wir das oft so nicht durchschauen. Gell? Wenn der Papa mit seinem 2-jährigen Sohn zum Zahnarzt geht und der kleine Sohn, der sitzt da so wimmernd in diesem Sessel drin und der Papa steht ein paar Meter entfernt und links und rechts der Zahnarzt und die Assistentin, da denkt sich der kleine Junge, wie kann mein Papa das zulassen, dass diese beiden weißen Kittel mich jetzt so quälen? Der versteht das nicht. Da kann es sein, dass der Weingärtner Triebe abnimmt und du hast das Gefühl, dein geistliches Leben wird beschnitten. Es kann sein, dass der Herr deine Stärken abschneidet, weil er dich an bestimmten Stellen schwächen muss, damit du anderswo neue Stärken entwickelst. Vielleicht freust du dich über die Gabe der Freundlichkeit. Jeder sagt dir das, du kannst auf andere zugehen und du kannst ihnen wohlwollend zuhören, das ist deine Gabe. Und jetzt kommt der Herr und beginnt gerade diese Stärke zu beschneiden. Und du fragst dich, warum? Vielleicht ist gerade mit dieser Gabe noch Stolz mitgewachsen. Und es ist logisch, dass das beschnitten werden muss. Jetzt könnten wir in der Bibel nachschauen, wo Menschen beschnitten werden von Gott. Fast jede Geschichte von Männern und Frauen in der Bibel berichtet von Beschneidung. Da wird der Jakob bis ans Ende seines Lebens betrogen. Er wird von Laban betrogen um seine Frau. Er wird von seinen eigenen Söhnen betrogen, die sagen, der Josef wurde von einem Tier gefressen. Und am Ende ist der Jakob ein geknickter Mann, gedemütigt, steht er vor dem Pharao und sagt, mein Leben, zwar kurz und im Vergleich zu meinen Vorvätern, war es nichts. Aber er ist demütig geworden. Eine Frucht, die bei Gott zählt. Und da wird der Josef wird jahrelang ins Gefängnis geschoben, nur weil er aus Gehorsam Gottes Wort gegenüber sich mit einer Frau nicht einlässt. Aber dort in dieser Gefängniszeit wird er beschnitten von Gott und es wächst eine Frucht, die er ohne diese Zeit nicht bekommen hätte. Da wird ein Mose gedemütigt. Und hinter allem steht ein guter Weingärtner. Er beschneidet mit aller Geduld und Sorgfalt und das Ergebnis ist mehr Frucht oder anders ausgedrückt, das Ergebnis ist verändert in Jesu Ebenbild. So werden, wie Jesus ist. Verwandelt in das Bild seines Sohnes. Einer fragte mal den großen Meister Michelangelo, der war Maler, Bildhauer, großer Künstler. Einer fragte mal den Michelangelo, wie schaffst du das, so wunderbare Dinge aus Marmor zu machen? Und der Michelangelo sagte, das ist ganz einfach. Angenommen, ich mache ein Pferd, dann nehme ich einen großen Block Marmor und ich schneide alles weg, was nicht Pferd ist. Ich schneide und schneide und was übrig bleibt, ist ein Pferd. So einfach. Und so arbeitet Gott mit uns. Er schneidet all das in deinem Leben weg, was nicht Christus ist. Ich muss abnehmen, damit er seine Gestalt gewinnt. Und ich glaube, da ist noch viel Wildwuchs in meinem Leben. Wenn der Marmor leben würde, dann würde er das Bearbeiten und das Beschneiden als Schmerz empfinden. Ich weiß nicht, wo du deine nächsten Tränen weinst. Wenn du möchtest, dass Gott in deinem Leben Frucht bringt, dann wird es ohne Tränen nicht gehen. Denn auch von einer Rebe, die beschnitten wird, sagt man, sie blutet. Aber es bleibt ja nicht bei diesen Tränen. Es ist ja gleichzeitig ein Wachstum in eine Freude hinein, die eigentlich grenzenlos ist. Wenn wir sehen, wie der Herr Frucht in unserem Leben oder im Leben von anderen schenkt, wenn wir Jesus ähnlicher werden. Wenn der Herr uns in solche Situationen führt, dann ist es wichtig, dass wir die rechte Einstellung haben. Wir sind dann so stark auf die Schere fixiert, gell? Und die Schere ist bedrohlich. Aber richten wir unseren Blick einfach ein bisschen höher von der Schere auf den Mann, der diese Schere hält, auf den Weingärtner. Und schauen wir in sein Gesicht, dann merken wir, er handelt nur aus Liebe. Eine andere Motivation hat er nicht. Der Vater meint es immer gut mit dir. Wie wird mein Leben fruchtbar für Gott? Erstens, indem wir in Jesus bleiben. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Die Rebe kann nicht leben, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Dieses Bleiben zeigt sich darin, dass wir in Gottes Wort bleiben, denn Jesus und Gottes Wort sind identisch. Wie sollen wir Jesus kennen, wenn wir sein Wort nicht kennen? Bleib in seinem Wort. Das zweite ist das Gebet. Das Bleiben in Jesus zeigt sich in deinem Gebetsleben. Dort bist du in Verbindung, in Kommunikation mit deinem Herrn. Wie wird mein Leben fruchtbar für Gott? Indem wir in Jesus bleiben. Und das zweite, indem wir erdulden. Nicht vor jeder Situation, wenn es schwer wird, gleich weglaufen, sondern die Frage stellen, Herr, was willst du jetzt in mir wachsen sehen? Was ist dein Plan für mein Leben? Dass wir wissen, er muss auch mal gute Triebe und gute Früchte wegschneiden, auch wenn uns das, wenn wir das nicht so recht verstehen. Aber bei allem dürfen wir wissen, der Vater im Himmel hat nur Gutes mit uns im Sinn. Amen.